erkennen wir den Sohn Gottes. Unter diesem roten Faden wollen wir den Text hören, zu dem ich dann predige, aus Johannes 5, Vers 39, folgende. Johannes 5, Vers 39. Ihr lest die Heilige Schrift gründlich, um ewiges Leben zu finden. Und tatsächlich weist sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Das war schon ein Seitenhieb. Ich kenne euch und weiß genau, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab. Wenn aber jemand in eigenem Auftrag zu euch kommt, den werdet ihr aufnehmen. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Aber euch ist völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Es ist gar nicht nötig, dass ich euch vor dem Vater anklage. Mose wird euer Ankläger sein, genau der, auf den ihr euch und eure ganze beruft und eure ganze Hoffnung auf ihn setzt. Denn in Wirklichkeit glaubt ihr Mose gar nicht, sonst würdet ihr auch mir glauben. Schließlich hat doch Mose von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was er geschrieben hat, wie könnt ihr dann glauben, was ich euch sage? Wenn Ihnen dieser Text am Anfang ein wenig wie ein Durcheinander vorkommt, wundern Sie sich nicht. Mir ging es genauso. Immer wieder diese Wechsel zwischen auch Mose und Jesus selbst. Ich versuche uns das aufzuschlüsseln. Ein erster Hauptgedanke ist, wie erkennen wir den Sohn Gottes? Und da im Speziellen möchte ich die Verse 37, 39 und 43 aus diesem Text herausgreifen. Ich wiederhole diese dann auch nochmal. Wie erkennen wir den Sohn Gottes? Eine kleine Vorbemerkung mache ich aber auch, nämlich, ich bin schon bei den ersten Worten dieses Textes hängen gelesen, da heißt es, ihr lest die Heilige Schrift gründlich. Das klingt ja positiv, das ist ja lobenswert. Und ich habe für mich so gedacht, tun wir das? Tue ich das? Und dann nicht nur die Heilige Schrift gründlich lesen, sondern vielleicht auch häufig oder sogar regelmäßig. Das waren so meine allerersten Gedanken, die ich bei meiner Vorbereitung so letzte Woche zu diesem Text hatte. Welchen Zugang habe ich zur Heiligen Schrift? Welche Rolle spielt die Heilige Schrift in meinem Leben? Und da bitte nicht nur sonntags, sondern eben auch im Alltag. Ihr lest die Heilige Schrift gründlich, um ewiges Leben zu finden. Das Wort gründlich ist hier schon auch sehr bemerkenswert. Es bleibt also die Frage, wie viel Zeit und welche Chance geben wir Gott, um in diesem Sinn des Textes zu bleiben, auch wo Gott zu uns reden kann und zu uns reden möchte. Im Predigttext spricht Jesus die jüdische Obrigkeit an. Er hat zuvor am Sabbat einen Kranken geheilt. Ist schon ein Riesenproblem, obwohl das doch eine so gute Tat ist. Aber am Sabbat. Da stellte man die Gesetzlichkeiten über all den Barmherzigkeiten, die Jesus hier lebt. Gesetzlichkeit über Barmherzigkeit. Sie stellen aber Jesus nun auch generell in Frage. Sie haben ein Problem mit ihm und seiner Autorität. Sie haben ein Problem, dass man ihm nachläuft. Und die jüdische Obrigkeit sieht mehr und mehr, dass ihre Autorität und ihre Leitungsfunktion untergraben wird und nicht mehr, eines Tages vielleicht nicht mehr funktionieren könnte. Sie stellen ihn also generell in Frage. Ihre Worte kommen als Anfrage, aber auch als Anklage heraus. In welcher Autorität tust du das? Sagst du das? Und Jesus antwortet ihnen vor unserem Predigttext in Vers 24: Ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Die Frage der jüdischen Obrigkeit und unsere Frage ist: Wie erkennen wir den Sohn Gottes? Antworten finden wir eben auch in diesen Versen 36, 37, das ist auch vor unserem Predigttext, und dann 39 und 43. Vers 36, doch ich habe noch wichtigere Zeugen als Johannes, damit meint er den Täufer, die Taten nämlich, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, also auch das, was die Leute bei ihm sehen konnten mit eigenen Augen, sie beweisen, dass der Vater mich gesandt hat. Gott selbst, der mich gesandt hat, ist also mein Zeuge. Gott hat es den Menschen damals etwas leichter gemacht. Jesus war mitten unter ihnen. Sie konnten ihn mit eigenen Augen sehen, sogar anfassen. Und sie konnten mit ihren eigenen Augen auch die Taten sehen, die er getan hat. Damit hat Gott, der Vater, den Sohn bestätigt, bezeugt. Für uns heute möchte ich einfach auch diesen Ball nun uns zuwerfen. Es ist gut, wenn wir uns auch heute das Wirken unseres Herrn Jesus Christus, das wir erleben, gegenseitig bezeugen, dass wir unsere Versammlungen dazu nützen und zu sagen, ich habe diese Woche etwas Wunderbares mit Gott erlebt. Das wird uns allen auch Mut machen, wird uns aufbauen und wird uns gegenseitig auch bezeugen. Und der Heilige Geist wird sich dazu auch stellen und uns im Herz und im Glauben gewiss machen, dass wir also als Christusnachfolger, als Jünger und Jüngerinnen von Jesus auch uns heute gegenseitig damit ermutigen und uns ja auch gegenseitig im Glauben hochhalten. Unseren Glauben machen wir nicht an Wundern fest, sondern zunächst und zuallererst, und das ist mir das Wichtigste, an der Heiligen Schrift, an den Verheißungen und den Zusagen, die wir in und durch Jesus Christus haben und die uns gegeben sind. Aber solche Erfahrungen auch mit Jesus in unserem Alltag, in Zeiten der Not, die können uns doch auch durchaus Aufwind geben und uns ermutigen und vielleicht eben auch, wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur jemand anders erlebt und ich dann auch sagen kann, Herr, danke dafür, dass du dich auch heute so zu erkennen gibst. Wie erkennen wir den Sohn Gottes, ist unsere Frage hier. Ich lese Vers 39 noch einmal. Ihr lest die Heilige Schrift, und dann heißt es auch noch gründlich, um ewiges Leben zu finden. Und tatsächlich weist sie auf mich hin. Eine Auswahl von Bibelstellen könnte ich hier sofort nennen, vor allem alttestamentliche Stellen, die auf Jesus hinweisen. Da wäre 5. Mose 18, wo wir auch im Zusammenhang die Lesung noch mit hatten, Psalm 22, Jesaja 52, Jesaja 53, sind nur mal 4 Stellen auf die Schnelle hier erwähnt, wo deutlich schon Jahrhunderte zuvor auf den Messias hingewiesen wird, sogar in manchen Stellen so genau, in welcher Stadt er geboren werden wird. Es gibt also große Bögen der Geschichte Gottes mit seinem Volk, so dass wir da auch staunen können und sagen können, das ist ja schon ein Wunder für sich, dass sich das alles auch tatsächlich so bestätigt. Ich habe mal eine Ansammlung gemacht, eine Liste aufgestellt, wie viel allein in den Psalmen auf den Messias, auf Jesus Christus hingewiesen wird. So heißt es dann auch in Vers 43 unseres Predigttextes: Mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab. Wenn aber jemand in eigenem Auftrag zu euch kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wir müssen also diese großen Bögen Gottes erkennen, in der gesamten Geschichte mit seinem Volk, und damit sind sogar auch wir, die anderen außerhalb Israels, mit gemeint. Und wir müssen auch im Kleinen sehen, wo Gott seine Geschichte in unserem Leben schreibt. Und wir verlassen uns zuallererst auf die Heilige Schrift und auf alle seine Zusagen, die darin enthalten sind. Dieser letzte Gedanke, mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab, der führt mich zu meinem zweiten Predigtgedanken, beziehungsweise es ist auch eine Frage. Was hindert uns am Erkennen des Sohnes, Jesus Christus? Auch dazu eine Auswahl von Bibelversen aus dem Predigttext, nämlich 42, 44 und 46. Eine erste Antwort finden wir also in diesem Vers 42. Da heißt es, ich kenne euch und weiß genau, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Da muss man genau lesen, dass es da auch so steht, dass ihr sie nicht in euch habt. Ein schwerer Vorwurf gegen die jüdische Obrigkeit von damals. Aber er sagt hier eine Wahrheit. Ohne Gott und ohne seine Liebe in uns werden wir Jesus Christus nicht erkennen. Diese Voraussetzung, die möchte ich gerne nochmal wiederholen. Ohne das Handeln Gottes selbst und ohne seine Liebe in uns werden wir Jesus Christus nicht erkennen. Aus einer tiefen Verkehrtheit unseres Lebens heraus können die Menschen Jesus nicht erkennen. Gott muss handeln. Nun heißt es aber da auch in unserem Text, aber ich habe euch erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und das Gleiche gilt aber auch in den Verheißungen. Aber ich habe euch erkannt, dass ihr die Liebe Gottes in euch habt. Ich denke, wir können uns selber schon auch fragen, habe ich die Liebe Gottes in mir? Und das ist immer zweigleisig, von Gott zu mir, von mir zu Gott. Es war in Israel Sitte, dass jeder rechte Jude dieses höhere Israel, das haben wir in der Lesung gehört, ja, aus 5. Mose, dieses höhere Israel, das hat ein gläubiger Jude jeden Tag zweimal gesagt. Ich wiederhole das auch gleich nochmal. Diese rückhaltlose Liebe zu Gott auszudrücken und dann eben auch dieses Bekenntnis zu diesem einen wahren Gott. Zweimal am Tag hat der gläubige Jude das laut gesagt. Ich möchte hier einen Zwischeneinschub machen. Keine noch so fromme und schöne Sitte hilft, wenn die eigentliche Wirklichkeit in uns nicht lebendig ist. Nicht lebendig da ist, die Gotteswirklichkeit und die Gottesbeziehung zu ihm. Ja, das als Verdeckung der wahren inneren Lage wird dann oft eine Sitte sogar zur äußeren Gefahr. Was will ich damit sagen? Man pflegt dann Gepflogenheiten und möchte mit diesen eben etwas deutlich darstellen, aber wie es innen drin wirklich aussieht, wird dadurch dann überspielt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Jesus aber hat sie erkannt und hat gesehen, wie ihnen in Wirklichkeit alle Liebe zu Gott fehlt. Klingt krass und klingt sehr scharf. Ich möchte es mal mit einem ganz harmlosen Beispiel für uns noch verdeutlichen. Ich habe mich auch selber schon dabei ertappt, dass ich das Vaterunser laut gesprochen habe und an Fußballergebnisse gedacht habe. Man kann etwas, was so eingeübt ist und so verinnerlicht ist, durchaus fehlerfrei laut sprechen, ist mit Gedanken wo ganz anders. dürfen wir Gott um Vergebung bitten und sagen, Herr, das war nicht recht. Wenn ich mit dir rede, dann soll ich auch mit all meinen Gedanken und Konzentration bei dir sein. Das ist vielleicht ein harmloses Beispiel, das deutlich macht, was den Leuten damals gefehlt hat. Das Eigentliche innen drin. Viel äußerliche Form. Die hilft aber nicht und hält nicht. Es geht ihnen nicht um Gott. Es geht ihnen, so klagt Jesus sie an, um sie selbst, um sich selbst. Nicht Gottesliebe, sondern Eigenliebe erfüllt sie. Ich glaube, dass wir heute nicht in der Position sind, um uns über diese damalige Obrigkeit zu überheben und rüberzustellen und von oben herabzuschauen. Ich möchte auch hier im Saal niemanden oder bei den Zuhörern zu nahe treten, aber ich glaube, dass immer auch eine gesunde Demut angesagt ist, wo wir sagen, wir können davon vielleicht nur lernen und uns prüfen, ob es denn bei uns nun anders ist. Auch in unserem Leben gibt es die Möglichkeit, dass unser Glaube in äußeren Formen erstarrt. Und dann kann man das regelmäßig pflegen, vielleicht sogar sehr treu, aber es lebt nicht. Gleichförmige Wiederholung auch unserer Tagesabläufe. Jesus will eine lebendige Beziehung mit Reden und Hören und der Liebe Gottes in unserem Herzen. Ich habe zweimal das und betont, da ich leider feststellen muss, dass auch viele Gebete nur eine Einbahnstraße sind. Wir reden und Gott muss zuhören. Wir geben Gott nicht mehr die Gelegenheit, in unsere Gedanken, in unser Gewissen, in unser Leben hineinzusprechen. Ja, wir stolpern vielleicht sogar über manches Handeln Gottes, kommen hier zu Fall und merken immer noch nicht, dass Gott hier sich uns in den Weg stellt und wir vielleicht neu das Hören lernen müssen. Jesus spricht noch ein weiteres Hindernis an in unserem Text, warum Menschen den Sohn Gottes nicht erkennen, Vers 44. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Aber euch ist völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Heftige Worte von Jesus, denn man hat sich damals sogar auch mit einer gewissen Demut gebrüstet. Jesus hat das Verlangen nach Ehre als solches generell gar nicht verurteilt, aber wenn die Ehre Gottes nicht an erster Stelle steht, wenn die eigene Ehre an erste Stelle kommt, dann stimmt etwas nicht mehr. Ich habe genug Menschenkenntnisse, dass ich sagen kann, jeder Mensch braucht auch Anerkennung. Jeder Mensch braucht auch mal ein Lob, braucht auch eben Ermutigung, braucht durchaus auch eine gewisse gesunde Ehre. Dass wir miteinander in Ehrerbietung umgehen, das kann uns nur gut tun. Aber die Reihenfolge ist nun auch sehr wichtig, dass wir mit äußeren Ehrerbietungen nicht die innere Lage überdecken. Wie fromm und allen Völkern überlegen kam sich der Jude damals vor, wenn er morgens und abends eben sagte, höre Israel, nochmal die Lesung, die wir heute hatten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jesus hat sie erkannt und hat gesehen, wie ihnen in Wirklichkeit alle Liebe zu Gott fehlt. Es geht ihnen nicht um Gott, es geht ihnen um sich selbst. Nicht Gottes Liebe, sondern Eigenliebe erfüllt sie. Kein Wunder also, sagt Jesus, dass ihr nicht glauben könnt. Wieder eine Antwort auf unsere Frage, was hindert uns am Glauben? Der Mensch bedarf dieser Hingabe zu Gott, dieser Offenheit und auch dieser Reihenfolge, wer in unserem Leben an erster Stelle steht und wer an erster Stelle das Sagen hat. Wir oder Gott? Wir miteinander, mit oder ohne Gott? Was hindert uns am Erkennen Gottes? Ich lese noch Vers 46 als der dritte Vers, in dem er davon spricht. Denn in Wirklichkeit glaubt ihr Mose gar nicht, sonst würdet ihr auch mir glauben. Schließlich hat doch Mose von mir geschrieben. Der jüdischen Obrigkeit waren die erwähnten Schriften schon wichtig. Und in diesen ist der Messias angekündigt. Aber er war nicht einfach zu erkennen. Da stand nicht, da wird mal der Sohn von einem Zimmermann, Jesus von Nazareth, auftauchen und dann noch dazu gesagt, und der ist gar nicht der richtige Sohn von dem, weil Gott der Vater im Himmel hat dieses Wunder getan, dass Jesus eben keinen irdischen Vater hat. Das steht da nicht so einfach. Da wird nicht gesagt, schaut mal nach Nazareth. Da wird einer dann auftauchen, der viele Wunder tut. Es ist nicht ganz so einfach zu erkennen. Jesus musste selbst seinen Jüngern nach Ostern, das betone ich bewusst, er musste seinen Jüngern nach Ostern, das heißt, sie waren ja schon viel mit ihm zusammen, da musste er ihnen die Augen öffnen für die alten Schriften. Da heißt es nämlich in Lukas 24 im Neuen Testament, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen, also den Jüngern, in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Also das musste er den Jüngern auch nachher richtig erläutern. Wir gehören da auch dazu. Wir brauchen diese Erläuterung. Wir müssen das mal verstehen, mal forschen, mal selber nachlesen. Ich habe 4 Bibelstellen erwähnt. Wenn Sie in Jesaja 52, 53 sich merken, haben Sie schon 2 wesentliche und wichtige Kapitel, aber auch, was wir in der Lesung gehört haben, 5. Mose 18. Und nun gilt, Jesus ist in den alten Schriften zu finden und er ist darin bezeugt, aber er selbst muss auch uns dafür die Augen und Sinne öffnen. Es bleibt immer auch ein Handeln Gottes an uns. So komme ich zu meinem dritten und letzten Gedanken. Aber da stelle ich auch eine Frage, nämlich wollen wir Jesus erkennen? Und man kann natürlich auch da noch das Wort hinzufügen, wollen wir Jesus überhaupt erkennen? Wollen wir Jesus erkennen? Auch wieder 3 Verse, nämlich 43 und 44 in diesem kurzen Abschnitt. Und in allen diesen 3 Versen ist etwas gemeinsam. Da steht nämlich 3-mal von der Ablehnung von Jesus, die er empfindet und die er der Obrigkeit des jüdischen Volkes damals vorwirft. 3-mal diese Ablehnung. Und deswegen habe ich diese 3 Verse mit dieser Gliederungsfrage versehen, nämlich wollen wir Jesus überhaupt erkennen? Ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich den Willen Gottes, und das habe ich sehr analog zu meinem Leben mit Jesus Christus gesehen, dass ich das schon auch als einschränkend und vielleicht sogar als störend empfunden habe. Wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dann sollten wir uns auch vorher fragen, und wollen wir es wirklich dann auch tun? Wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dann sind bestimmte Dinge so nicht mehr möglich. Ich habe in meinem Leben auch Zeiten gehabt, wo ich nicht mit Gott gelebt habe, und da war die Frage der Ehrlichkeit bei mir nicht ganz so oben aufgestellt. Och, da hatte ich einen großzügigen Blick für das, was mir oder anderen gehört. Und musste auch, als ich dann Christ wurde, so manches in meinem Leben sortieren und in Ordnung bringen. Denn dadurch, dass ich gläubig geworden bin, haben sich ja die Besitzverhältnisse nicht geändert. Das wäre ja auch so ein Kunstgriff, ne? Werde ich fromm und auf einmal... Nein, ich musste Dinge bereinigen und klären. Jesus ergeht es wie den Propheten damals. Gott hat diese Propheten zum Volk Israel geschickt, und sie wollten sie nicht hören. Der Dienst der Propheten war in den wenigsten Fällen von Erfolg gekrönt. Die Propheten hatten einen sehr schweren Dienst, denn sie gingen zum Volk, verkündigten das, was wir nachlesen können heute in den Prophetenbüchern, und sie erlebten massivsten Widerstand, sogar Drohungen aller Art bis hin zur Lebensgefahr. Sie hatten keinen leichten Dienst. Von Gott zu seinem Volk geschickt und von diesen abgelehnt. Wir leben in dieser Spannung bis heute zwischen, aus Jeremia 29, Vers 13, wer Gott von ganzem Herzen sucht, von dem wird er sich finden lassen. Das ist der eine Pol. Und der andere Pol, dass es Menschen gibt, die sagen, und ich füge mal hinzu, die sagen aufrichtig, ich kann nicht glauben. Und in dieser Spannung leben wir tatsächlich seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden, dass es immer ein Wunder ist, wenn Menschen umkehren zu Gott und auf einmal für sich auch sagen können, ja, ich glaube, ich kann das. Und das vielleicht sogar in Lebensschwierigkeiten, die gar nicht so lecker sind und die echt viel Probleme nach sich bürgen, und dann immer noch sagen, ja, ich glaube, ich kann an Jesus festhalten, ich kann an den dreieinigen Gott festhalten, auch wenn jetzt in meinem Leben alles turbulent läuft, auch wenn so vieles schief läuft, auch wenn ich nicht gesund bin, um mal hier auch an unsere Klinik zu denken, auch wenn in meinem Leben so vieles quer läuft, ich kann an ihm festhalten. Das ist ein Wunder Gottes. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht liegt aber auch ein Geheimnis darin, dass wir eben Gott doch von ganzem Herzen suchen. Dieser Glaube birgt auch dieses Geheimnis des Gebetes, dass wir alle, und damit meine ich auch wirklich alle, aufgefordert sind, eben für unsere Gemeinden zu beten, für unsere Städte zu beten, für unsere Länder zu beten, ja im Grunde für die ganze Welt. Wir müssen beten, Gott im Ohr liegen. Seit über 25 Jahren bete ich mit einigen Freunden zusammen. Einst waren wir mal immer zusammen zum Gebet und durch Versetzungen und neue Dienststellen sind wir auseinander. Aber wir beten immer noch und erinnern uns daran, dass Gott noch mal einen Ruck durch unser Land schenkt und dass noch mal eine Umkehr passiert und dass noch mal viele, viele Menschen in unserem Land, hier in Deutschland, zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wir wissen aus Erweckungszeiten, so nennt sich das nämlich, dass das oft sogar ganz ohne das Zutun der Menschen passiert ist. Aber auch mit den Kindern Gottes, auch mit seinen Leuten. Und ich möchte Gott einfach alle Wege offen lassen. Hauptsache, er tut es mit uns oder ohne uns. Schöner ist es auch vielleicht für uns, wenn es mit uns geschieht. Unser Glaube birgt viele Geheimnisse. Und es bleibt ein Geheimnis im Reich Gottes, warum, was, wann geschieht. Oft haben wir keine Antwort, keinen Deckel auf den Topf. Es bleibt aber auch eben unsere Aufgabe, Gott im Ohr zu liegen. Und dazu müssen wir auch natürlich uns ihm hinwenden, ihn wollen, ihn nach seinem Willen fragen. Aber wir dürfen alle unsere Bitten auch vor ihm aussprechen und sagen, Herr, hab du Gnade noch einmal mit unserem Land, mit unserem Volk, vielleicht zuallererst auch mit unserer Kirche, und schenk du Klarheit, klare Gedanken in mancher Verwirrung, die leider auch bis in unsere Kirche hineingekommen ist. Ich denke nur an den Kirchentag, der derzeit läuft, wo es mich doch manchmal schon schüttelt, was dort alles auch Platz und Raum bekommt, ist für mich nicht leicht zu schlucken und nicht leicht anzunehmen. Aber auch dann hier, was tun? Beten. Beten für konkret Menschen, die da auch Verantwortung haben, für Menschen, sie segnen im Namen des dreieinigen Gottes und die Geduld haben, denn Gottes Mühlen mahlen langsam. Er hat mehr Zeit als wir Deutsche. Wir möchten gerne sofort Veränderungen, Gott hat es sich vorbehalten, seine Zeitrechnung, seinen Kairos einzufügen. Und dann dürfen wir uns dem auch unterstellen. Erste Frage, wie erkennen wir den Sohn Gottes? Was hindert uns am Erkennen des Sohnes Gottes? Oder eben auch die letzte Frage, wollen wir den Sohn überhaupt erkennen? Amen.